verdammt nochmal, was ist das schon wieder für ein Mist? Wenn du solche Sätze im Job kennst, dann ist diese Podcast-Folge wie für dich gemacht. Denn heute zeige ich dir eine Technik, mit der ein cholerischer Chef manchmal innerhalb von 2 Sätzen ruhig wird. Denn verdammt nochmal, was ist das schon wieder für ein Mist? Genau dieser Satz fällt im Teamleiter-Meeting, an dem Sebastian teilnimmt. Sein Chef Lukas ist rot im Gesicht, nach vorne gebeugt, die Stimme laut, der Ton aggressiv. Ich will deine dämlichen Entschuldigungen nicht hören. Ich will, dass das funktioniert. Hast du mich verstanden? So angeflaumt spürt Sebastian, wie sich sein Magen zusammenzieht. Er denkt nur noch, bitte lass das Meeting schnell vorbei sein. Und eben vielleicht kennst du solche Situationen, ein Chef, ein Kunde, ein Kollege oder eine Kollegin, die plötzlich laut wird, die Vorwürfe macht, eskaliert und alle klassischen Kommunikationstipps sagen dann, bleib ruhig, rede leise, deeskaliere. Doch aus NLP-Sicht ist genau das ein Fehler. Denn meist beruhigt sich ein cholerischer Mensch erst dann, wenn du ihn sorgfältig spiegelst. Wie das funktioniert und warum ein Ankläger manchmal innerhalb von 2 Sätzen implodiert, genau darüber sprechen wir heute. Und nun herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wildcast, deinem Coaching-Podcast für persönliches Wachstum, beruflichen Erfolg und innere Klarheit. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin deine Gastgeberin Susanne Lapp, Gründerin von Wildwechsel, dem NLP-Institut für Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin NLP-Lehrtrainerin, systemischer Coach, Familienaufstellerin und Autorin. Als eine der wenigen Coaches mit über 500 Coachingstunden im Jahr nehme ich dich in diesem Podcast regelmäßig mit in meine Coaching-Praxis. Ich teile mit dir echte Anliegen meiner Klientinnen und Klienten und wie sie es gemeinsam mit mir geschafft haben, ihre Themen zu überwinden und gute Lösungen zu finden. Ziel ist es, dass du dabei auch immer etwas für dich und dein Leben mitnehmen kannst. Und wenn du bereits selbst coachst, möchte ich dich mit diesem Podcast darin unterstützen, deine Coaching-Toolbox gezielt zu erweitern. Und nun herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge des Wildcasts. Inzwischen ist es Frühling geworden und das erste Quartal des Jahres ist fast schon vorbei. Hier bei Wildwechsel ist wirklich eine Menge passiert in den letzten Wochen. Vielleicht hast du es mitbekommen, der erste Wildwechsel-Online-Kurs ist veröffentlicht. Er heißt Everlasting Love. Emotionale Nähe ist lernbar. Wenn du also findest, dass du in deinen Beziehungen zu sehr klammerst oder dich immer wieder zurückziehst, dann ist der Kurs wie für dich gemacht. Er unterstützt dich darin, intensiv dein eigenes Bindungsverhalten zu reflektieren und, wenn du magst, so weit zu verändern, dass du zukünftig so in Beziehung gehen kannst, dass du dich damit wirklich wohlfühlst. Noch bis zum 22. März kannst du ihn dir zum Einführungspreis von 49 Euro über die Homepage www.wildwechsel-nlp.biz herunterladen. Ich verlinke ihn dir auch noch einmal in den Shownotes. Und wenn du beim Anschauen, Anhören des Kurses oder eben beim Hören dieses Podcasts merkst, dass du für NLP Feuer gefangen hast und dich für NLP vielleicht sogar für eine NLP-Ausbildung interessierst, dann habe ich noch eine Einladung für dich. Am 19. März lade ich dich herzlich zum nächsten Online-NLP-Infoabend ein. Auch dazu findest du den Link in den Shownotes. Am 24. April ist es nämlich schon wieder soweit. Da startet die NLP-Practitioner-Ausbildung die nächste Runde. Und das ist wirklich auch nach 15 Jahren jedes Mal wieder etwas ganz Besonderes. Wie eine Teilnehmerin es einmal gesagt hat, die NLP-Practitioner-Ausbildung fühlt sich so an, als würde sich an jedem Wochenende eine Tür zu einer neuen Welt öffnen. Und genau dieses Ankommen in einer neuen Welt zu begleiten, das begeistert mich eben immer noch und immer wieder. Wenn du also Lust hast, dabei zu sein, dann komm einfach zum Infoabend am 19. März. Dort werden wir schon ein bisschen von der Magie des NLP entfalten. Ich erzähle dir etwas über mein Verständnis von NLP, darüber, wo es eigentlich herkommt, und natürlich stelle ich dir auch die Inhalte und den Ablauf der NLP Practitioner Ausbildung vor. Und wenn du möchtest, kannst du an diesem Abend sogar ein NLP-Format live erleben. Also alle, die Lust haben, führe ich durch ein sehr kraftvolles NLP-Format, ganz ohne, dass du etwas Persönliches über dich erzählen müsstest. Also ich freue mich jedenfalls sehr, wenn du dabei bist. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt zu Sebastian. Er ist 37 Jahre alt, Teamleiter in der Kundenbetreuung einer Bank und macht gerade die NLP Practitioner Ausbildung bei mir. In diesem Zusammenhang hat er natürlich schon viel darüber gelernt, wie man stabilen Rapport zu seinem Gegenüber aufbaut. Also das, was wir im NLP Pacing und Leading nennen. Manche kennen das auch unter den Begriffen Spiegeln und Führen. Gemeint ist damit Folgendes: Zuerst passt du dich deinem Gegenüber ein Stück weit an. Du spiegelst zum Beispiel seine Körpersprache, seine Tonalität, seine Sprachgeschwindigkeit oder auch bestimmte Begriffe, die er verwendet. Dadurch entsteht Verbindung zwischen euch beiden. Und wenn diese Verbindung stabil ist, kannst du beginnen zu führen, also ein besseres Miteinander, eine bessere Chemie zwischen euch beiden herzustellen. Sebastian hat in den letzten Ausbildungswochenenden ganz begeistert erzählt, wie sehr sich seine Verkaufs- und Beratungsgespräche mit Kunden in den letzten Monaten bereits verbessert haben. Und weil er einiges aus der Ausbildung bereits an sein Team weitergegeben hat, profitieren in der Zwischenzeit auch schon seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon. Außerdem berichtet er, dass sich sogar seine privaten Gespräche verändert haben, zum Beispiel mit seinem Partner oder seinen Eltern. Auch dort achtet er in der Zwischenzeit ganz bewusst darauf, erst Rapport aufzubauen, also zu spiegeln, bevor er irgendwelche kitzligen Themen anspricht. Das Miteinander sei seitdem wesentlich harmonischer und konstruktiver. Er sagt allerdings auch, dass sich das Spiegeln am Anfang ein bisschen komisch angefühlt habe. Er hatte die Sorge, sein Gegenüber könnte sich vielleicht veräppelt fühlen, wenn er dessen Verhalten spiegelt. Deshalb hat ihn das Spiegeln zunächst etwas Überwindung gekostet. In der Zwischenzeit hat er jedoch genau das festgestellt, was ich bei ähnlichen Bedenken in den Ausbildungen immer wieder sage: Die meisten Menschen sind viel zu sehr mit sich selbst und ihren eigenen Anliegen beschäftigt, um überhaupt zu merken, dass sie gespiegelt werden. Und wenn es doch mal jemand merkt, zum Beispiel ein anderer NLPler, dann wird das meistens eher als angenehm erlebt. Schließlich ist nichts Unethisches daran, mit seinem Gegenüber eine vertrauensvolle Verbindung aufbauen zu wollen, die auf Respekt und Wertschätzung gegründet ist. Heute sitzt Sebastian allerdings mit einem ganz anderen Anliegen vor mir. Er berichtet, dass er seit etwa 3 Monaten einen neuen Vorgesetzten hat. Nennen wir ihn Lukas. Und dieser Vorgesetzte wird, so erzählt Sebastian, sehr schnell laut und ausfallend. Er berichtet, dass in diesen Situationen regelmäßig auch Tiernamen fallen. Sebastian ist dagegen ein sehr harmonieorientierter Mensch. Und genau deshalb beschäftigt ihn die Situation gerade sehr. Er fragt sich, wie er mit den Ausfällen seines Chefs umgehen soll. Denn, wie gesagt, diese regelmäßigen Eskalationen liegen ihm schwer im Magen. Er erzählt mir, dass er mittlerweile vor jedem Management-Meeting Bauchschmerzen hat. Einfach, weil er befürchtet, dass es wieder laut werden könnte. Das geschieht immer dann, wenn irgendetwas nicht genau so läuft, wie sein Chef sich das vorstellt. Und dann noch etwas Interessantes. Er sagt: Susanne, ich weiß ja, dass du in der Practitioner-Ausbildung gesagt hast, dass wir immer zuerst spiegeln sollen, also das Verhalten unseres Gegenübers aufgreifen, pacen. Aber ehrlich gesagt kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich auch die Lautstärke meines, wie er ihn nennt, cholerischen Vorgesetzten spiegeln soll. Was also tun? Das ist die Frage, das Anliegen, mit dem Sebastian heute zu mir kommt. Zuerst kann ich Sebastian ein wenig beruhigen. Denn das Spiegeln eines cholerischen Menschen gehört tatsächlich für viele Mitarbeitende zu den größten kommunikativen Herausforderungen im beruflichen Alltag. Es ist ein Thema, das bei vielen Menschen Bauchschmerzen verursacht und nicht selten für schlaflose Nächte sorgt. Ich hole deswegen ein wenig aus und erinnere ihn an die Satyr-Typen, über die ich im Rahmen der NLP-Practitioner-Ausbildung bereits gesprochen habe. Die Satyr-Typen gehen zurück auf Virginia Satir. Sie hat beschrieben, wie Menschen sich typischerweise unter Stress verhalten. Sie unterscheidet 4 Stressmuster und einen 5. Typen, den sie den authentischen oder kongruenten Typ nennt. Das ist der Mensch, dem es gelingt, auch unter Stress respektvoll, klar und ressourcenvoll zu bleiben. Die 4 anderen Typen zeigen dagegen typische Überlebensstrategien. Und jede dieser Strategien hat damit zu tun, dass ein bestimmter Bereich der Wirklichkeit ausgeblendet wird. Satir unterscheidet dabei 3 Bereiche. Erstens die eigenen Bedürfnisse, zweitens die Bedürfnisse der anderen und drittens den Kontext, also Zahlen, Daten, Fakten und alles, was in der jeweiligen Situation sachlich relevant ist. Unter Stress neigen Menschen dazu, 1, 2 oder sogar alle 3 Bereiche auszublenden. Der erste Satyr-Typ ist der Beschwichtiger. Wenn der Beschwichtiger unter Stress gerät, dann macht er genau das, was sein Name sagt. Er beschwichtigt. Der Bereich, den er dabei ausblendet, sind seine eigenen Bedürfnisse. Er konzentriert sich stattdessen vollständig auf die Bedürfnisse der anderen und auf den Kontext, in der Hoffnung, auf diese Weise wieder Frieden und Harmonie herstellen zu können. Die Botschaft, die der Beschwichtiger nach außen sendet, lautet im Grunde: Ich bin schuld. Ich übernehme die Verantwortung. Bitte, bitte, tu mir nichts. Ich gebe Sebastian dazu ein Beispiel. Stell dir vor, jemand kommt in ein Meeting und fragt als erstes: Gibt es heute eigentlich keine Schokokekse? Der Beschwichtiger wird sofort aufspringen und sagen: Oh, das tut mir leid, ich kümmere mich sofort darum. Ich schaue gleich einmal, wo die Schokokekse sind und wie ich sie herbekomme. Selbst dann, wenn er für die Kekse überhaupt nicht zuständig ist. Interessant ist dabei die innere Welt des Beschwichtigers, denn die sieht meist ganz anders aus als das, was er nach außen zeigt. Nach außen wirkt er eben ängstlich, unterwürfig, bemüht, alles richtig zu machen. Innerlich dagegen ist er häufig ziemlich wütend. Innerlich denkt er: Warum können die sich nicht einfach selbst um ihre blöden Schokokekse kümmern? Immer muss ich hier alles regeln. Es gibt ihm eine gewisse innere Überlegenheit. Na gut, mache ich das eben auch noch. Schließlich bin ich ja hier ohnehin derjenige, der sich um alles kümmern muss. Wenn man ein bisschen tiefer schaut, erkennt man häufig ein Muster, das viele Menschen schon als Kinder gelernt haben. Manche Beschwichtiger waren in ihrer Familie so etwas wie das emotional verantwortliche Kind. Ihre innere Botschaft lautet dann oft: Ich muss dafür sorgen, dass es allen gut geht. Als Kind haben sie gelernt, Konflikte zu beruhigen, die Emotionen der Eltern auszugleichen oder irgendwie Harmonie wiederherzustellen. Und dieses Muster nehmen viele eben mit ins Erwachsenenleben. Das zeigt sich eben zum Beispiel so: Sie vermeiden Konflikte, passen sich übermäßig an und übernehmen Verantwortung für die Gefühle anderer Menschen. Im Coaching höre ich von solchen Klienten und Klientinnen deshalb häufig Sätze wie: Ich kann Streit einfach nicht ertragen. Auch körperlich kann man den Beschwichtiger meist leicht erkennen. Die Schultern hängen, der Kopf ist leicht gesenkt, die Stimme ist eher leise und ein bisschen flehend. So eben in etwa: Bitte, bitte, tu mir nichts, ich weiß ja, es ist meine Schuld. Soweit der Beschwichtiger. Der nächste Satyr-Typ ist der sogenannte Ankläger. Wenn der Ankläger unter Stress gerät, dann blendet er, im Gegensatz zum Beschwichtiger, nicht seine eigenen Bedürfnisse aus, sondern die Bedürfnisse der anderen. Er hat den Eindruck, dass die anderen schuld sind an dem, was ihn gerade stresst. Und häufig entsteht bei ihm auch die Vorstellung, dass die anderen das absichtlich tun, nur um ihn zu ärgern oder um ihm zu schaden. Sinnbildlich kann man sich die Körperhaltung des Anklägers sehr gut so vorstellen. Es ist der ausgestreckte Zeigefinger. Dieser anklagende Finger, der auf andere zeigt, nach dem Motto, du bist schuld, das ist alles deine Schuld. Du hast es verbockt. Wenn man einem Ankläger zuhört, erkennt man ihn meist schnell. Seine Stimme ist laut, das Sprechen druckvoll. Auch körperlich wirkt er sehr angespannt, mit einer hohen Körperspannung, oft sehr klaren, schneidenden Gesten. Wenn man da ein bisschen tiefer hinschaut, findet man hinter diesem Verhalten jedoch häufig ein anderes Muster. Viele Ankläger haben schon früh gelernt, dass sie Kontrolle übernehmen müssen. Ihre innere Botschaft lautete oft, wenn ich nicht die Kontrolle übernehme, bricht hier alles zusammen. Als Kinder mussten sie oft Entscheidungen treffen, Verantwortung tragen oder Chaos strukturieren, obwohl sie dafür eigentlich noch viel zu jung waren. Und aus dieser frühen Überforderung kann dann später ein Verhalten entstehen, das nach außen sehr dominant wirkt. Dann zeigt sich das im Erwachsenenleben eben zum Beispiel als starke Kritik an anderen, als kontinuierliches Kontrollverhalten oder als der Impuls, andere ständig zu korrigieren. Interessant ist hier auch wieder die innere Welt, denn die sieht ganz anders aus als das, was nach außen sichtbar wird. Innerlich hat der Ankläger häufig Angst. Angst davor, dass jemand ihm selbst einen Vorwurf machen könnte, Angst davor, dass jemand einen Fehler bei ihm entdeckt oder dass er eben etwas falsch gemacht haben könnte. Unbewusst entsteht so die Strategie, Angriff ist die beste Verteidigung. Und so geht er in den Angriff über, bevor jemand anderes es tun kann. Bleiben wir noch einmal bei unserem Beispiel mit den Keksen. Wenn also jemand ins Meeting kommt und sagt, Mensch, gibt es denn heute eigentlich keine Schokokekse? Dann könnte der Ankläger ungefähr so reagieren. Verdammt nochmal, das kann doch nicht wahr sein. Muss man sich hier um alles selber kümmern? Es muss doch möglich sein, dass irgendjemand bei der Vorbereitung dieses Meetings mal an die Schokokekse denkt. Ganz ehrlich, ich bin wirklich enttäuscht. Innerlich jedoch bebt er vor Angst, dass ihm jemand einen Vorwurf wegen der fehlenden Schokokekse machen könnte, weil er sich ja unbewusst verantwortlich für so ungefähr alles fühlt. Soweit der Ankläger. Kommen wir nun zum dritten Satyr-Typen, dem Rationalisierer. Wenn der Rationalisierer unter Stress gerät, dann blendet er sowohl seine eigenen Bedürfnisse als auch die Bedürfnisse der anderen vollständig aus. Übrig bleibt nur noch der Kontext, also Zahlen, Daten, Fakten. Man könnte auch sagen, ganz in Anlehnung an einen alten Werbespruch, Fakten, Fakten, Fakten und bloß nicht an Gefühle denken. So fühlt sich der Rationalisierer tatsächlich. Das ist auch seine Überzeugung. Gefühle sind etwas, das ihn überfordert oder überschwemmen könnte. Deshalb hält er sich möglichst weit davon fern. Probleme müssen sich aus seiner Sicht grundsätzlich rational lösen lassen. Gefühle machen seiner Erfahrung nach alles nur noch schlimmer. Der Rationalisierer hat als Kind häufig erlebt, dass Emotionen in der Familie gefährlich oder unkontrollierbar waren. Vielleicht gab es viel Chaos, heftige Konflikte oder sehr unberechenbare emotionale Reaktionen. Und aus dieser Erfahrung entwickelt sich eine Strategie: Denken statt fühlen. Der Kopf wird sozusagen zum sicheren Ort. Im Erwachsenenleben zeigt sich das dann häufig als starke Rationalität, als emotionale Distanz oder als der Versuch, Situationen über intellektuelle Kontrolle zu beherrschen. Diese Rolle findet man folglich oft bei Menschen, die aus sehr dysfunktionalen oder chaotischen Familiensystemen kommen. Rationalität als eine Art Überlebensstrategie. Und weil Gefühle eben etwas mit Fühlen zu tun haben, versucht der Rationalisierer, so wenig wie möglich zu fühlen. Am einfachsten gelingt das, indem er seinen Körper möglichst wenig bewegt. Deshalb sieht man bei ihm kaum Gestik, kaum Mimik. Er versucht, möglichst wenig Raum einzunehmen und sich im wahrsten Sinne des Wortes selbst festzuhalten. Typischerweise sitzt er zum Beispiel mit überschlagenen Beinen, manchmal sogar so, dass der Fuß des einen Beins unter den Unterschenkel des anderen geklemmt ist. Häufig sind seine Arme verschränkt und zusätzlich an den Oberschenkeln fixiert. Auch der Kopf bewegt sich wenig. Seine Stimme ist eher leise, sehr monoton, mit kaum hörbaren Ausschlägen nach oben oder unten. Und wenn er spricht, dann am liebsten über Fakten. Insgesamt zeigt der Rationalisierer also so wenig Gefühl wie nur irgend möglich. Damit kommen wir auch schon zum vierten Satyr-Typen, dem Ablenker. Der Ablenker blendet unter Stress alles aus. Seine eigenen Bedürfnisse, die Bedürfnisse der anderen und auch den Kontext. Seine Grundüberzeugung lautet, nur nicht daran rühren. Über das, worum es eigentlich geht, darf auf gar keinen Fall gesprochen werden. Wenn man ein bisschen tiefer schaut, erkennt man auch hier häufig ein Muster, das viele Menschen schon in ihrer Kindheit entwickelt haben. Hinter dem Ablenker steckt oft das, was man das unsichtbare Kind nennen könnte. Die innere Botschaft dieses Kindes lautet häufig, wenn ich den Fokus von mir weg verschiebe, wird es weniger gefährlich. Dieses Kind hat gelernt, Spannung im System aufzulösen, indem es die Aufmerksamkeit umlenkt. Vielleicht gab es Konflikte in der Familie, vielleicht sehr angespannte Situationen und das Kind hat unbewusst versucht, diese Spannung zu entschärfen, indem es vom eigentlichen Thema ablenkt. Und vor allem, indem es sich selbst unsichtbar macht. Denn sobald es in den Fokus der Aufmerksamkeit geriet, drohte Gefahr. Im Erwachsenenleben zeigt sich dieses Muster dann häufig so, dass Menschen plötzlich Humor in sehr ernste Situationen einbringen, Themen wechseln oder eine gewisse Unruhe in Gespräche bringen. Außerdem lenkt der Ablenker die Aufmerksamkeit immer auf vermeintlich positive Dinge, strahlt immer gute Laune aus und erscheint vermeintlich heiter. Die innere Welt des Ablenkers ist dagegen sehr anders als das, was man von außen sieht. Anders als von außen, was eben so leicht, humorvoll, verspielt wirkt, herrscht drinnen häufig etwas ganz anderes. Unsicherheit, Überforderung und Chaos. Wenn man einem Ablenker zuhört, erkennt man ihn oft recht schnell. Er spricht meistens mit einer hohen Sprechgeschwindigkeit, häufig mit wechselnden Stimmlagen, mal sehr hoch, mal sehr tief, manchmal kurz langsamer, in der Regel ziemlich rasant. Auch seine Körperhaltung wirkt oft merkwürdig verdreht. Der Kopf zeigt vielleicht in eine Richtung, das Becken in eine andere, das Knie wieder in eine dritte und die Füße stehen noch einmal ganz anders. Es wirkt fast so, als würde sich der Körper selbst widersprechen, als würde auch dem Körper der Fokus fehlen. Bleiben wir noch einmal bei unserem Beispiel mit den Keksen. Wenn jemand fragt, wie, heute gibt es keine Schokokekse, dann könnte der Ablenker zum Beispiel einwerfen, ach übrigens, habt ihr eigentlich gesehen, wie großartig die Eintracht am letzten Wochenende gespielt hat? Und schaut einmal, was für ein wunderschönes Wetter heute ist. So viel also zum Ablenker. Sebastian nickt nachdenklich und sagt, während ich dir zugehört habe, habe ich natürlich schon darüber nachgedacht, wie ich meinen Chef Lukas einordnen würde. Sag mal, kann es sein, dass jemand mehr als einen Satyr-Typen hat? Na klar, antworte ich. Das ist sogar eher die Regel als die Ausnahme. Sebastian nickt und sagt, ja, das passt nämlich ziemlich gut. In unseren Team-Meetings, wenn er mit uns Teamleitern zusammensitzt, verhält er sich eindeutig wie ein Ankläger. Er wird laut, wird ausfallend, macht uns Vorwürfe. Sobald aber jemand vom Vorstand dazukommt, verändert sich das komplett. Dann wird er plötzlich unterwürfig, entschuldigt sich für alles Mögliche und wirkt fast schon kleinlaut. Dann benimmt er sich eher wie ein Beschwichtiger. Kann das sein? Absolut, bestätige ich. Das ist sogar eine ziemlich häufige Kombi, gerade in hierarchischen Kontexten. Man nennt das manchmal auch den Fahrradfahrer. Nach oben buckeln, nach unten treten. Das heißt, nach oben verhalten sich diese Menschen eher wie Beschwichtiger und nach unten eher wie Ankläger. Ja, sagt Sebastian, das macht total Sinn. Ich erkläre ihm, dass der Hintergrund häufig darin liegt, dass Menschen unter Stress auf Muster zurückgreifen, die sie schon früh gelernt haben. Manchmal verhalten sie sich dann so, wie sie es als Kinder getan haben. Zum Beispiel, indem sie versuchen, zu beschwichtigen, Harmonie herzustellen und dafür zu sorgen, dass wieder Frieden im System einkehrt. Und manchmal verhalten sie sich nach dem Vorbild derjenigen, die in ihrer Familie eher die aggressive Rolle hatten. Das war oft einer oder beide Elternteile. Menschen, die laut wurden, cholerisch reagierten oder Vorwürfe gemacht haben. Solche Muster können sich tief einprägen. Man könnte sagen, sie werden übernommen. In der systemischen Arbeit sprechen wir dabei häufig von Introjekten. Im NLP würden wir von Fremdanteilen sprechen. Wichtig ist dabei vor allem eins im Umgang mit solchen Radfahrern, solchen Cholerikern, sich klarzumachen, dass man es hier mit einem Menschen zu tun hat, der gerade enorm unter Stress steht. Denn diese extremen Verhaltensmuster der Satyr-Typen zeigen wir normalerweise eben nur dann, wenn das System gerade stark unter Druck ist. Wenn wir dagegen ressourcevoll sind, dann handeln wir aus unserem authentischen Selbst heraus. Ich erinnere Sebastian deshalb noch einmal an etwas Wichtiges. Dass der andere gerade unter Druck steht, bedeutet natürlich nicht, dass er dieses Verhalten gutheißen muss. Und es bedeutet auch nicht, dass er sich so etwas gefallen lassen muss. Gleichzeitig für den Aufbau von Rapport, gerade mit cholerischen Menschen, ist ein Punkt innerlich entscheidend, dass man dabei innerlich offen bleibt. Im übertragenen Sinn sage ich auch gerne, dass dein Herzchakra offen bleibt, dass du dein Herz ganz weit aufmachst für diesen Menschen, der da gerade unter Druck steht. Also, dass du Mitgefühl entwickelst für die innere Not des anderen, auch und gerade, wenn du gleichzeitig klare Grenzen setzt. Okay, sage ich also zu Sebastian, ich nehme an, du hast in irgendwelchen Kommunikationsseminaren in der Bank gelernt, dass man, wenn man es mit cholerischen oder aufgebrachten Menschen zu tun hat, ruhig bleiben soll, dass man entspannt sein soll, die Stimme senken soll und so weiter. Ganz genau, bestätigt Sebastian. Ja, das höre ich immer wieder, sage ich. Aber du bist ja in der Zwischenzeit mitten in deiner NLP-Ausbildung. Und wenn du jetzt einmal durch die NLP-Brille schaust, was würdest du dann sagen? Sebastian überlegt kurz und sagt dann, ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Wenn ich Rapport aufbauen will und mein Gegenüber spiegeln will, dann bedeutet das doch eigentlich, wenn jemand sehr erregt ist und laut wird, müsste ich doch auch lauter werden. Ganz genau, stimme ich zu. Aber würde das dann nicht noch alles weiter eskalieren, fragt Sebastian. Das ist eine sehr häufige Sorge, bestätige ich. Doch genau das passiert in der Regel nicht, wenn man es richtig macht. Und dieser letzte Zusatz ist mir wichtig. Wenn man es richtig macht, betone ich noch einmal. Denn was passiert normalerweise, wenn man bei einem Ankläger einfach nur dagegen hält? Die Situation eskaliert weiter, es wird lauter. Wenn man ihn jedoch sauber spiegelt, und das braucht oft nur ein, zwei, maximal drei Sätze, dann passiert häufig etwas ganz anderes. Der Ankläger implodiert förmlich. Denn seine größte Angst ist ja, dass er selbst etwas falsch gemacht haben könnte. Und wenn er plötzlich gespiegelt wird, verliert das aggressive Verhalten sehr schnell seine Energie. In vielen Fällen wird der Mensch dann ruhiger und wechselt in einen anderen Modus. Häufig in den Beschwichtiger, manchmal auch in den Ablenker. Sebastian nickt. Spannend, sagt er. Okay, schlage ich vor, lass uns das einmal ausprobieren. Um das zu üben, lege ich zwei Bodenanker auf den Boden. Auf den einen schreibe ich, das ist der Platz für Sebastian. Auf den anderen schreibe ich Lukas, für seinen Vorgesetzten. Wir nutzen die Macht des Stellvertreterphänomens. Wenn du meine Podcasts häufiger hörst, kennst du das und weißt, wenn man sich auf einen Bodenanker für eine bestimmte Person stellt und sich etwas einfühlt, bekommt man dann relevante Informationen über diesen Menschen. Das ist das Prinzip, das ich aus den Familienaufstellungen entlehne, sehr, sehr gerne in meinen Ausbildungen und Coachings einsetze. Zuerst lade ich also Sebastian ein, auf den Bodenanker mit dem Ich zu treten und sich seinen Vorgesetzten auf dem gegenüberliegenden Bodenanker vorzustellen. Kaum steht er auf seinem eigenen Bodenanker, sagt er: Oh boah, ich krieg echt Magenkrummeln. Ich merke richtig, wie sich alles in mir zusammenzieht. Das kann ich gut verstehen, sage ich. Du hattest doch im Rahmen der NLP Practitioner Ausbildung dir einen Anker für Selbstbewusstsein gesetzt, richtig? Sebastian nickt. Prima, sage ich. Dann aktivier den doch einmal. Sebastian macht genau das und sofort verändert sich seine Haltung. Er richtet sich auf, der Muskeltonus sinkt, sein Blick hebt sich und seine Hände hören auf, nervös aneinander herumzufummeln. Stattdessen hängen sie jetzt ruhig und entspannt an seinen Seiten. Gut, sage ich. Stell dir jetzt einmal Lukas vor deinem inneren Auge auf dem gegenüberliegenden Bodenanker vor. Sebastian schaut nach vorne und beschreibt, was er sieht. Lukas steht leicht nach vorne gebeugt, sein Gesicht ist gerötet, die Schultern gehen nach vorne, eigentlich der ganze Oberkörper. Er hat sogar einen Fuß nach vorne gesetzt, fast so, als würde er angreifen. Er hält kurz inne und fügt hinzu, und seine Stimme ist deutlich erhoben. Er sagt sehr laut und mit sehr viel Druck: Verdammt noch einmal, was ist denn das schon wieder für eine... Entschuldige, Susanne, ich sag mal Mist. Das ist nicht meine Wortwahl, meint Sebastian entschuldigt, sondern die von Lukas. Alles gut, sage ich. So, was machen wir jetzt als Erstes? Ich schaue ihn an und sage, wir spiegeln Lukas. Wir spiegeln ihn, das bedeutet, nimm jetzt einmal seine Körperhaltung ein, setz also ebenfalls einen Fuß nach vorne, beug dich leicht nach vorne, spann deine Muskeln etwas an, halte direkten Blickkontakt und heb eine Hand ein wenig an. Lukas zeigt zwar nicht den klassischen ausgestreckten Zeigefinger eines Anklägers, füge ich hinzu, aber er hat die Hand leicht erhoben. Also übernimm auch das. Sebastian macht das. Wie fühlt sich das an, Sebastian, so zu stehen, frage ich ihn. Er schaut kurz auf seine Haltung und sagt, sehr ungewohnt. So würde ich mich ja normalerweise nie hinstellen. Das kann ich gut verstehen, sage ich. Lass uns einmal die Perspektive wechseln. Stell dich doch einmal auf den Bodenanker für Lukas und nimm seine Körperhaltung ein. Sebastian tritt also auf den Bodenanker für Lukas. Er stellt einen Fuß leicht nach vorne, beugt den Oberkörper und die Schultern nach vorne, erhöht die Muskelspannung, besonders im Oberkörper, hebt eine Hand leicht an. Ich selbst stelle mich währenddessen auf den Bodenanker für Sebastian. Dann sage ich zu Sebastian alias Lukas, stell dir vor, es ist wieder eins eurer Teamleiter-Meetings. Du sitzt mit deinen Teamleitern zusammen, irgendetwas ist nicht so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast. Wie fühlt sich das jetzt an? Sebastian hat sich inzwischen in die Rolle eingefühlt und antwortet aus der Position von Lukas, wo ehrlich gesagt nicht annähernd so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte, ich als Lukas würde mich souverän und überlegen fühlen, aber tatsächlich merke ich einen enormen inneren Druck. Ich habe das Gefühl, ich kann meinen Leuten nicht wirklich vertrauen. Als würden alle hier irgendetwas im Schilde führen und versuchen, mich irgendwie hinters Licht zu führen. Und deshalb habe ich wahnsinnig viel Stress. Und ich habe richtig Angst, dass mir hier etwas aus dem Ruder läuft, dass ich die Kontrolle verliere. Und deswegen versuche ich wirklich mit allen Mitteln, die Kontrolle zu behalten. Ich nicke verständnisvoll. Okay, sehr gut. Dann sag jetzt einmal genau das, was Lukas in dieser Situation normalerweise sagen würde. Sebastian, immer noch in der Rolle von Lukas, legt los. Verdammt nochmal, wie konnte das so verdammt schief gehen? Wieso ist dieser Scheißvorgang immer noch nicht abgeschlossen? und ich verhalte mich in meiner Rolle als Sebastian so, wie Sebastian es bisher beschrieben hat. Ich mache mich etwas kleiner, ziehe die Schultern nach vorne, senke den Blick, meine Stimme wird leiser. Und ich sage, Lukas, das tut mir echt leid, was da passiert ist. Es war wirklich nicht mit Absicht, dass dieser Vorgang immer noch nicht abgeschlossen ist. Bitte reg dich nicht so auf. Während ich spreche, sehe ich, wie Sebastian auf dem Bodenanker von Lukas sich noch ein Stück weiter aufrichtet. Sein Muskeltonus steigt, seine Stimme wird lauter. Er sagt jetzt noch aufgebrachter, verdammt nochmal, ich will deine ewigen dämlichen Entschuldigungen nicht hören. Ich will, dass das künftig funktioniert. Hast du mich endlich verstanden? Dann folgt noch ein Tiername. Okay, sage ich, lass uns hier kurz stoppen. Dann bitte ich, sag das bitte noch einmal, jetzt werde ich dich spiegeln. Sebastian, immer noch in der Rolle von Lukas, wiederholt den Satz. Verdammt nochmal, wie konnte das so verdammt schief gehen? Wieso ist dieser Scheißvorgang immer noch nicht abgeschlossen? Wieder fällt ein Tiername. Jetzt erhöhe ich bewusst den Druck in meiner Stimme. Ich werde lauter, stelle einen Fuß nach vorne, spanne meine Oberkörpermuskeln an und lehne und erhebe meine Hand genau so, dass ich Lukas körperlich spiegele. Und dann spiegele ich ihn auch auditiv. Ich beginne mit einem Nebensatz, der deutlich macht, dass ich seine Aussage aufgreife, ohne sie zu bewerten. Ich sage also, du fragst dich gerade, wie das so schiefgehen konnte, wieso dieser Vorgang immer noch nicht abgeschlossen ist. Ich erhebe zwar meine Stimme, achte aber darauf, in der Lautstärke unter der meines Gegenübers zu bleiben. Auch den Tiernamen lasse ich bewusst weg. Ich sehe, wie Lukas, also Sebastian in dieser Rolle, sich noch einmal etwas aufrichten will. Er öffnet den Mund, doch dann passiert etwas Interessantes. Ich sehe, wie er innerlich zusammenfällt und tatsächlich auch äußerlich sichtbar etwas zusammensackt. Er sagt nur noch, ja, genau. Jetzt gehe ich als Sebastian ins Leading, also in die Führung, und ich sage, und genau das möchte ich dir gerne erklären. Es hat nämlich folgenden Hintergrund. Ich bitte Sebastian als nächstes, vom Bodenanker für Lukas herunterzutreten. Er wirkt immer noch völlig überrascht. Boah, sagt er, das fühlt sich ja total krass an. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Nicht wahr, sage ich und lächle. Ziemlich cool, oder? Lass uns das Ganze jetzt einmal umgekehrt üben. Ich lade ihn ein, wieder auf seinen eigenen Bodenanker zu treten, den wir mit Ich beschriftet haben. Und ich stelle mich jetzt zunächst neben ihm, um ihn ein wenig zu unterstützen. Stell dir also vor, sage ich, Lukas steht da drüben in der Haltung, die du kennst, und sagt wieder etwas wie, verdammt nochmal, wieso ist dieser Scheißvorgang immer noch nicht beendet? Dann sage ich zu Sebastian, spiegel ihn jetzt einmal. Also stell dich so hin, wie er steht, nimm dieselbe Haltung deines Oberkörpers an, dieselbe Gestik und sag dann zum Beispiel, du möchtest also wissen, warum dieser Scheißvorgang immer noch nicht beendet ist. Sebastian wiederholt den Satz, allerdings mit weniger Druck in der Stimme, weniger Muskelspannung und weniger Lautstärke. Ich sage zu ihm, und ich würde auch diesen Kraftausdruck weglassen. Er wiederholt, du möchtest also wissen, warum dieser Vorgang immer noch nicht beendet ist. Sebastian nickt. Ich frage ihn, na, was würdest du sagen? Auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 bedeutet überhaupt nicht und 10 bedeutet maximal intensiv, wie stark hast du Lukas gerade gespiegelt? Er schaut mich an und sagt, Susanne, ich habe selbst gemerkt, dass ich ihn eigentlich gar nicht so stark gespiegelt habe, weil es mir total schwer fällt, laut zu werden. Ist das nicht spannend, sage ich. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Sebastian ist etwa 1,85 Meter groß, sportlich, kräftig. Es gibt also ganz sicher keine körperlichen Gründe, warum er nicht laut werden kann. Er denkt einen Moment nach und sagt dann, ja, jetzt wo du es sagst, fällt mir etwas ein. Bei uns zu Hause früher, mein Vater hatte auch so cholerische Züge. Wenn der nach Hause kam und sich über irgendetwas aufgeregt hat und dabei laut wurde, was ziemlich regelmäßig passiert ist, und ich dann ebenfalls laut geworden bin, dann hat das alles nur noch schlimmer gemacht. Okay, sage ich. Man könnte also sagen, dass in dir ein Glaubenssatz entstanden ist, der lautet, Wenn ich mich wehre, wird es schlimmer. Kann man das so sagen? Sebastian nickt. Und vor allem ist ein Glaubenssatz in mir entstanden, der heißt, ich darf nicht laut werden, ich muss leise sein. Ja, Sebastian nickt nochmal. Jetzt, wo mir das bewusst wird, da hast du recht. Gut, sage ich. Und das ist doch jetzt ungefähr 20, vielleicht sogar 30 Jahre her, richtig? Ja, Sebastian nickt wieder. Klar, ich bin ja schon zur Ausbildung ausgezogen, da war ich noch keine 18. Ich schaue ihn an und frage, wie lange willst du dich dann noch von diesen alten Erfahrungen beherrschen lassen? Denk kurz nach und sag schließlich, eigentlich dauert das schon viel zu lange. Nicht wahr? Bestätige ich. Ich lade ihn ein, dass er bis zu unserem nächsten Termin einmal versucht, so gut es geht, den Vorgesetzten in seinen cholerischen Momenten zu spiegeln, um dann sofort in Führung, also ins Lead zu gehen. Und für die nächste Coaching-Sitzung nehmen wir uns vor, die Glaubenssätze von Sebastian, die bisher verhindern, seinen Chef wirklich zu spiegeln, zu entmachten. Nachdem wir dies erfolgreich gemacht haben, berichtet Sebastian freudestrahlend, dass sich sein Chef ihm gegenüber gar nicht mehr im Ton vergreift und dass sein Job ihm wieder viel mehr Spaß macht und er wieder ohne Magengrummeln in die Bank geht. Bevor wir jetzt zum Abschluss dieses Podcasts kommen, habe ich noch eine kleine Frage für dich zu Hause. Denk einmal an eine Person in deinem beruflichen Umfeld, die dich regelmäßig stresst. Vielleicht ein cholerischer Chef, vielleicht ein Kunde, der schnell laut wird, vielleicht eine Kollegin, die ständig Vorwürfe macht. Und dann frag dich einmal ganz ehrlich, wie reagierst du normalerweise auf solche Menschen? Machst du dich eher klein, wirst beschwichtigend, gehst innerlich in Rückzug oder versuchst du alles ganz rational zu erklären? Mit anderen Worten, welcher der Satyr-Typen zeigt sich bei dir, wenn du unter Druck gerätst? Allein diese Frage kann schon sehr, sehr viel verändern. Denn sobald du erkennst, welches Muster bei dir automatisch anspringt, bekommst du wieder Wahlmöglichkeiten. Und hier noch ein kleines Experiment, das du vielleicht schon im nächsten Gespräch ausprobieren kannst. Wenn dein Gegenüber also wieder laut wird oder dir Vorwürfe macht, versuch einmal Folgendes. Spiegel zunächst kurz und respektvoll das, was dein Gegenüber gesagt hat. Zum Beispiel, du ärgerst dich gerade darüber, dass dieser Vorgang noch nicht abgeschlossen ist. Dabei sind drei Dinge ganz wichtig. Übernimm kurz die Energie deines Gegenübers, bleib in der Lautstärke leicht darunter, lass die Beleidigung weg und übernimm möglichst wortwörtlich das, was er gesagt hat. Wenn du das sauber machst, passiert eben häufig etwas sehr Erstaunliches. Der andere fühlt sich plötzlich gehört, die Spannung fällt ab und du kannst in Führung gehen. Zum Beispiel mit einem Satz, wie und genau das möchte ich dir kurz erklären. Und vielleicht magst du dir bis zur nächsten Folge einmal diese Frage stellen. Wie würde dein beruflicher Alltag aussehen, wenn du in solchen Momenten nicht mehr automatisch reagierst, sondern bewusst führst? Und jetzt zum Abschluss, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonnier den Wildcast und schick ihn an jemanden, der genau diese Folge gerade hören sollte. Vergiss nicht, den Wildcast zu abonnieren und ihm Sterne dazulassen, wenn dir die Folge gefallen hat. Und in 2 Wochen, da hören wir uns dann auch schon wieder. Bis dahin, genieß den Frühling. Herzlichst, deine Susanne.